Wir beginnen mit einer kleinen Serie vor Ostern und auch einem Sonntag nach Ostern. Die heißt Hashtag Jesus und wie es der Name schon sagt, geht es natürlich um Jesus. Und wir wollen uns bewusst mal die Zeit anschauen, was so in diesen letzten Tagen vor Ostern passiert ist und auch was nach Ostern passiert ist. Es ist ja so, dass Jesus drei Jahre auf dieser Erde unterwegs war und sehr, sehr viel erlebt hat, mitgemacht hat, vorgemacht hat. Und sein Ziel ist ja, dass wir ihn immer etwas besser kennenlernen, ihn etwas besser verstehen lernen und auch für unser Leben anwenden können. Und das Thema ist heute frei von Schuld. Und zwar geht es darum, jeder von uns oder ich füge anderen Menschen Enttäuschung zu. Ich enttäusche Menschen, hätte also nicht getan habe, aber besser hätte tun sollen. Und so ist das mit eigentlich jedem hier. Du bist jemand, der jemand anderem eine Enttäuschung zufügt durch das, was er sagt oder tut. Und gleichzeitig geht es dir so, dass andere Menschen dir wiederum durch das, was sie sagen oder tun oder hätten besser getan, auch eine Enttäuschung zufügen. Und jeder, der jetzt schon ein bisschen länger unterwegs ist in diesem Leben, weiß eben, dass es irgendwie dazugehört zum Leben, auch mal verletzt zu werden. Und die Frage ist eigentlich, wie gehen wir damit um? Was passiert in unserem Herzen? Was passiert in unseren Gedanken? Und kann es vielleicht sogar sein, dass, wenn andere Menschen mich enttäuschen, ich Schuld auf mich lade durch das, was, ich sag mal, in meinem Herzen, wir sehen hier ein paar, gucken uns gleich genauer an, passiert oder was in meinen Gedanken passiert? Jesus wurde auch oft enttäuscht und wir schauen uns verschiedene Beispiele an, weil ich das Gute daran finde, dass wir mit einem Gott zu tun haben. Also Jesus ist auf der Welt hier 100% Mensch gewesen, gleichzeitig ist er 100% Gott. Und wir haben es eben mit jemandem, einem Gott zu tun, der nicht nur im Himmel ist, sondern der auch weiß, was hier unten auf der Erde los ist und was uns hier bewegt. Und mein erstes Thema heißt Enttäuschung durch Undankbarkeit. Ich fange mit einer Geschichte an, die ist noch nicht ganz so nah an Ostern. Jesus war mit seinen Freunden unterwegs und sie waren außerhalb eines Dorfes und trafen auf 10 Männer, die aussätzig waren. Die hatten also eine Krankheit, die damals nicht zu heilen war. Und es war ja früher so, es gab eben gewisse Medizin, wie wir sie heute kennen, Antibiotikum und was da alles gibt, Penicillin, alles nicht. Und wenn Menschen diesen Aussatz hatten, dann lebten sie außerhalb von dem normalen Dorf, damit sie nicht die anderen anstecken. Und Jesus war jetzt unterwegs und traf 10 Leute und hat zu denen gesagt, hör mal, geht mal in euer Dorf zurück, wo die Leute euch kennen und wo man eigentlich weiß, wo ihr herkommt. Und wenn ihr dahin zurückgeht, dann werdet ihr gesund dort ankommen. Und die haben das ihm geglaubt und sind dann losgezogen in ihr Dorf und wurden unterwegs gesund, weil Jesus mit denen ein Wunder machte. Und dann kam einer zurück und wollte sich bedanken. Und dann schauen wir mal, was bei Jesus passiert ist. Er hat gesagt, also der eine Mensch kam zurück und wollte sich bedanken, für dass er gesund geworden ist. Und Jesus sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Und dann sagt er, wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Und dann auch noch ein Fremder. Und in der anderen Übersetzung steht es, ist es denn keinem anderen außer diesem in den Sinn gekommen, mal Danke zu sagen? Und er stellt eben die Frage, hey, wie kann das sein? Und vielleicht hast du diesen Satz auch schon mal gehabt. Wie kann das sein? Nehmen wir einfach ein paar Beispiele. Wir haben kleine Kinder, meine Frau und ich, und dann investiert man ja viel in Kinder. Ne? Er fängt an bei Windelwechseln, das fängt an in die Schule bringen, zu Freunde bringen, Hausaufgaben, Nachhilfe und alles, was so ist, Geschenke. Ja, und die werden irgendwie älter und jetzt ist so der Zeitpunkt, wo man auch mal kräftig Widerwind kriegt und dann sagt man schon mal, hey, wie kann das sein? Wir haben doch irgendwie versucht, alles gut zu machen. Oder du hast einen guten Freund, eine gute Freundin, der du geholfen hast im Leben, in einer Situation und es kam überhaupt keine Rückmeldung. Und das ganz klassische Beispiel ist Gemeinde. Du hast einen Dienst, eine Aufgabe, machst etwas in einem Team oder allein oder hast Verantwortung. Und hast irgendwie schon lange kein Danke mehr bekommen. Und du denkst, hey, wie kann das sein? Kriegt das keiner mit? Warum kriege ich nicht einfach mal ein Danke für das, was ich hier tue? Oder nehmen wir die Arbeit. Du springst für jemanden ein, für einen Freund, einen Kollegen, für deinen Chef, machst ein Projekt mehr, machst Überstunden mehr und es wird als völlig selbstverständlich hingenommen. Und du denkst dir, hey, wie kann das sein? Und das sind oft fette Enttäuschungen, die da entstehen können. Und die Frage ist, was passiert bei uns im Herzen, wenn sowas vielleicht öfter im Leben passiert oder dich besonders trifft? Und wenn du irgendwie denkst, du hast es gut gemacht, gut gemeint und trotzdem kriegst du nicht die Rückmeldung und das, was du eigentlich machen möchtest. Und ich habe hier so ein Bild mitgebracht. Der Tomek hat mir so ein paar Herzen vorbereitet, wo man so ein paar Sachen erklären kann. Wenn dein Herz sehr beladen ist von dieser Undankbarkeit, dann kann es passieren, dass wir um unser Herz so ein Stacheldraht machen und es zumachen, einen Schutzmechanismus und sagen, nie wieder. Nie wieder bringe ich mich da und da ein. Nie wieder werde ich diesen Dienst übernehmen. Nie wieder werde ich für meinen Chef oder für jemanden, den ich gut kenne, das und das. Das sind oft so Dinge, die schleichend passieren. Und dieser Stacheldraht, den nimmt man oft nicht so unbedingt wahr. Und ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, um das etwas zu verdeutlichen. Das ist bei mir jetzt ein paar Jahre her, so ungefähr, weiß ich nicht, 23 Jahre. Ging noch in die Schule und Abi war gerade vorbei. Und bei mir war das so, ich weiß nicht, wie das heute ist, wenn das Abi vorbei war, aber ich ging zur Bundeswehr und hatte noch einen Ausbildungsplatz in der Tasche und irgendwie stand das Leben jetzt so vor einem. Die Schulzeit war vorbei, es ging eigentlich nur noch nach vorne. So war mein Eindruck damals, unaufhaltsam, immer weiter. So fühlen sich schon mal Leute in dem Alter, was ich übrigens gut finde. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Freundin aus der Schule und diese Beziehung ging irgendwie auch zu Ende. Das ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal passiert. Und da ist Folgendes passiert, gehe ich gar nicht tief drauf eingehen, ich war natürlich verletzt, ich war getroffen, ist auch klar. Und was einem 20-Jährigen sehr unangenehm ist in dem Alter, der musste weinen, weil er so getroffen war. Und dann auch noch von einer Frau. Und ich habe dann, das ist zu lange her, weiß das nicht mehr, ich weiß nicht, eine Sache kann ich mich gut erinnern. Ich weiß, wie ich eines Abends in meinem Bett lag und habe mir gesagt, nie mehr werde ich erstens weinen, weil mir das so unangenehm war, und zweitens erst recht nicht von einer Frau. Und ich hatte viele Jahre diesen Stacheldraht um mein Herz, was meine Frau jahrelang ausbaden musste. Und es hat viele, viele Jahre gedauert, bis ich davon wieder frei war, weil ich mir damals dieses, wie kann das sein, nie mehr gemacht habe. Es gibt verschiedene Beispiele, ich habe euch hier welche mitgebracht. Undankbarkeit ist eins, es können unerfüllte Erwartungen sein, körperliche, persönliche Angriffe, das Vergessensein, Lieblosigkeit, Verachtung, Anklage, Lügen, Mobbing, schlecht über jemanden reden und so weiter und so weiter. Ihr habt vielleicht eine eigene Situation, wo ihr sagt, wie kann das sein und daraus einen nie mehr zu machen. Übrigens, das Interessante ist, diese Menschen kommen natürlich im Regelfall immer aus dem engsten Umkreis. Aus dem Bereich, wo du wirklich auch verletzbar bist. Und Jesus hätte das ja auch machen können und sagen, hey, alle wollen sie was von mir. Der eine will, dass ich ihn krank mache, der andere muss ich tot wieder lebendig machen und alle rennen hinter mir her. Er hätte auch sagen können, ach, wisst ihr was, ich will das nicht. Aber er ist natürlich ganz anders unterwegs gewesen als wir. Das Schlimme daran ist, finde ich, dass man das Tolle und das Gute in den Menschen dadurch nicht mehr so sieht, weil der Blick vernebelt wird. Jesus fordert uns raus, als Christen zusammenzuhalten. Und die Bibel ist voll von Anweisungen und Hilfestellungen. Und letzte Woche hatte das der Heinz hier erklärt, in welchem Selbstbild wir von Gott gesehen werden. Dass er uns liebt, weil wir einfach da sind. Obwohl wir uns vielleicht mal falsch verhalten, hat Gott einen ganz speziellen Blick auf dich. Und Gott hat uns Menschen in unser Umfeld gestellt, in deine Familie, in deine Freunde, in deinen Freundeskreis. Und wenn du dieses nie mehr machst, hast du ein Problem. Und als Beispiel kann man sich so einen Diamanten vorstellen. So ein Diamant, der funkelt und blinkt und sieht gut aus. Und wenn man einen Diamanten allerdings suchen möchte, wo geht man hin? Jetzt nicht zum nächsten Juwelier, da kauft man den. Sondern wenn man den wirklich suchen möchte, muss ich eigentlich in die Erde gehen. Im Regelfall raus aus Deutschland. Und einen Diamanten findet man in der Erde. Und ich muss mich bücken, ich muss anfangen zu wühlen, ich muss anfangen mit Werkzeug zu arbeiten. Und wenn ich einen gefunden habe, dann sieht er auch nicht unbedingt immer toll aus. Er sieht oft aus wie ein normaler Stein. Ich fange an, ihn zu schleifen, ich fange an, ihn zu polieren, muss mich mit ihm beschäftigen, Kraft und Energie reinzusetzen, damit er seine volle Strahlkraft hat. Und wenn du dich jetzt umguckst zu deinem Nachbarn, nach vorne oder hinten, musst du dir eigentlich klar machen, aus Gottes Sicht sitzt da ein Diamant. Und wenn wir unser Herzen zumachen, verlieren wir schon mal diesen Blick. Und wir sehen vielleicht nicht mehr diese Schönheit, den Schatz in unseren Kindern, in unseren Ehepartnern, in unseren Freunden, in unseren Kollegen und in den Menschen, die uns Gott zur Seite gestellt hat. Aus Gottes Sicht sind wir gewollt und geliebt. Und machen wir unser Herz zu mit einem Draht oder mit einer Mauer, fängt an, dieser Blick sich etwas zu vernebeln. Und wir sind keine Entdecker von Diamanten mehr. Und als Jesus mit den Jüngern im Garten war, jetzt kommen wir mal auf die Zeit kurz vors Kreuz, die hatten vorher zusammen gegessen, das sogenannte letzte Abendmahl, oder es wurde eingeführt, das letzte Passa. Und er ging dann mit seinen Jüngern in einen Garten, wo er öfters unterwegs war, zum Beten vor allen Dingen. Und Jesus war sehr unter Druck mittlerweile. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass er geschlagen wird, dass er ausgelacht wird, dass er leiden wird, dass er sterben wird. Und er hat seine Freunde mitgenommen und hat ihnen gesagt, hey, zu dreien, setzt euch mal hier hin, wachet, betet, unterstützt mich. Ich gehe so ein paar Meter weiter. Das war so die Kerncrew, sage ich mal. Und er hatte sich hingesetzt und wirklich mit Gott diskutiert und gebetet und kommt dann zu seinen drei Freunden zurück und die sind eingepennt. Und er hat sie geweckt und hat gesagt, hey Leute, wacht mit mir, ich brauche euch hier. Er zieht sich wieder zurück zum Beten, kommt wieder und sie sind eingeschlafen. Und danach geht es weiter, wo er gefangen genommen wird. Und wenn man das liest, finde ich das hochinteressant. Er steht sie auf und sagt, hey, kommt mit mir, die Stunde ist dran. Er hätte auch sagen können, wisst ihr, die letzten Meter gehe ich alleine auf euch, kann ich mich nicht verlassen. Ihr schlaft ein und vorher ist ja noch Folgendes gewesen, als sie zusammengesessen haben, das steht in Korinther die Stelle, in der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot und dann setzte er eben diese Worte ein, wir werden das hier zusammen gleich das Abendmahl feiern. Das war eine Nacht, wo es noch tiefer ging als Undankbarkeit und Enttäuschung, sondern er wurde von einem von seinen Freunden verraten. Und damit komme ich zum Thema 2, Enttäuschung durch einen, ich nenne es mal, Positionskampf. Jesus wurde von seinen Freunden, haben wir gerade gehört, immer wieder enttäuscht. Aber es ging noch eine Stufe weiter. Seine Nachfolger, die hat er nicht zufällig gewürfelt. Das waren am Anfang 70, mit denen war er unterwegs. Die hat er in verschiedene Aufträgen gegeben, losgeschickt und hat er eine ganze Nacht mit Gott verbracht, um diese 12, die hinterher mit ihm unterwegs waren, herauszubeten. Und unter diesen 12 war auch der Judas bei. Und diesem Judas haben sie sogar die Verantwortung für die Finanzen ihrer Unternehmung gegeben. Und ich kenne das so, wenn man jemandem die Verantwortung für die Finanzen gibt, das ist eigentlich eine wichtige Sache. Da geht man davon aus, dass es irgendwie stimmt am Ende des Tages oder am Ende des Monats. Und gerade dieser Judas hat sich entschieden, Jesus zu verkaufen, zu verraten für Geld. Und was hat er noch gemacht? Noch während Jesus redete in diesem Garten, sie waren zusammen unterwegs, plötzlich tauchte eine Schar Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der 12. Und er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, wo du Menschen Vertrauen gegeben hast, wo du dich auf sie echt verlassen hast und in einer entscheidenden Situation missbrauchen sie sich für deine Ziele. Menschen, denen du hilfst, weil sie deine Hilfe brauchen und wenn es erledigt ist, sind sie weg. Menschen, denen du vielleicht finanziell einfach unter die Arme gegriffen hast und wenn du das getan hast, sind sie weg. Menschen, die mit dir zusammengekommen sind und als ihr Sex zusammen hattet, waren sie weg, weil sie hatten, was sie brauchten. Menschen, denen du, in die du investiert hast und als du für sie nicht mehr von Nutzen warst, waren sie weg. Und ich sehe das hier so ein bisschen beim Petrus, bei dem Judas. Er war mit Jesus unterwegs, vielleicht war er enttäuscht, weil er nicht das gemacht hat, was die Jünger von ihm wollten. Und er hat sich dafür entschieden zu verraten. Und ich habe hier das zweite Herz, das fühlt sich, glaube ich, an, so ein Messer mitgebracht, wie so ein Stich ins Herz. Von jemandem, auf den du investiert hast, den du wie einen Diamant aus der Erde geholt hast. Und im entscheidenden Moment wendet er sich gegen dich, weil er dich nicht mehr braucht. Das verletzt oder kann sehr verletzen. Der dritte Punkt ist Enttäuschung wegen Menschenfurcht. Wir lesen zuerst die Stelle. Wir sind Jesus ist gefangen genommen worden und ist abgeführt worden und steht jetzt vor Anklage. Und Petrus ist mit ihm gegangen. Und da heißt es, natürlich war er auch mit ihm zusammen. Er ist doch ein Galiläer, sagte eine Person zu Petrus. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um, blickte Petrus an und Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hat, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal... Wie kannst du mich verleugnen? Wie kannst du mich verleugnen, wo du mich doch kennst? Ich habe dich auch hervorgebracht. Ich habe dich entwickelt. Ich habe Zeit in dich investiert. Und jetzt im entscheidenden Moment kennst du mich nicht. Wir haben einen kurzen Clip und schauen uns das mal aus Petrus Sicht an.
Petrus, Jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen. Außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte, den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redelsführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber.
Du warst auch mit ihm unterwegs.
Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig schlug mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst. Besonders als zwei Beistehende der Aussage der Magd auch noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um. Schaute mich direkt in die Augen. Tränenschossen mit die Augen. Und ich lief davon.
Wenn man so vorher von dem Petrus liest, ist das ja irgendwie oft so, ja, der ist ja ganz anders beschrieben, als Hau-drauf-Typ unterwegs und trotzdem im entscheidenden Moment steht er nicht zu Jesus. Und kennst du auch Situationen in deinem Leben, wo Menschen im entscheidenden Moment nicht zu dir gestanden haben? Ein guter Freund, ein Kollege, vielleicht dein Ehepartner, jemand in deiner Familie, Eltern oder Kinder. Und was dann passiert, ist mit unserem Herzen, das kann wie so ein Bruch sein. Das Herz bricht ein Stück ab von dir, in zwei Teile, oder es kommt ein tiefer Riss hinein, weil wir so verletzt und so enttäuscht von der Situation sind. Und das Gleiche hat auch hier Jesus gefühlt. Auch wenn er das natürlich wusste, was auf ihn zukommt, waren es seine Freunde. Und was ich auch einfach mitteilen möchte, nutzt diese Zeit mal, diese Geschichten vor der Kreuzigung einfach mal zu lesen. Schaut in die vier Evangelien, beschäftigt euch nochmal jetzt vor Ostern damit. Da ist so viel rauszuholen und Jesus so viel, so gut zu verstehen. Und wir können so viel davon anwenden. Und das sind so ganz praktische Beispiele, wo wir merken, hey, Jesus hat diese Dinge auch erlebt. Undankbarkeit, Schwierigkeit mit anderen Personen und jemand steht nicht zu ihm. Und die vierte Sache ist Enttäuschung wegen Respektlosigkeit. Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten sein Angesicht und sagten zu ihm, hey, du bist doch Prophet, sag uns, wer dich hier gerade geschlagen hat. Und er musste noch viele andere Beleidigungen oder Schmähungen über sich ergehen lassen. Die Menschen haben sich hier über Jesus lustig gemacht. Menschen, die er geschaffen hat, Menschen, die er liebt, Menschen, zu denen er Beziehung haben will, die haben ihn ausgelacht. Und er war auf dem Weg zum Kreuz und handelte im Vertrauen und im Glauben ganz eng mit seinem Vater verbunden und wurde ausgelacht. Und vielleicht kennen wir auch so Situationen, wo du aus Glauben handelst, aus Glauben denkst oder mit anderen Menschen einfach überzeugt bist von dem, was du glaubst, und du wirst ausgelacht. Heute wird man allerdings hier in Deutschland zumindest nicht in der Form beschmutzt, beleidigt oder geschlagen, aber es geht oft schon mal subtiler. Wie du kannst, das glaubst du, ist doch alles wissenschaftlich bewiesen. Wieso triffst du die und die berufliche Entscheidung? Ich sprach mal mit jemandem, der hat ein Studium zu Ende gemacht und wollte die Zeit, was er dort gelernt hat, ein Ingenieurstudium, ich will bewusst ein paar Jahre für Gott unterwegs sein und möchte in ein anderes Land gehen, wo ich das einsetzen kann. Und er hat auf Geld verzichtet und er hat auf Karriere verzichtet. Und das Umfeld hat das nicht verstanden. Die haben ihn zwar nicht ganz so ausgelacht, aber es war trotzdem folgende Situation. Das Herz, da passiert dann auch Folgendes mit. Ich hoffe, das klappt jetzt. Das ist so, wie ein wenig das beschmutzt wird. Wenn jemand das nicht für ernst nimmt, deinen Glauben nicht ernst nimmt und sagt, hey, wie kann dieser jemand nur das so und so machen? Wie kannst du nur auf diesen Gott vertrauen? Wie kannst du nur an Jesus glauben? Und das geht uns immer wieder mal im Leben, mal stärker, mal schwächer. Der eine ist eher da unterwegs und der andere ist eher hier unterwegs. Und vielleicht sagst du jetzt auch, okay, ich habe das alles im Griff bis jetzt mit den Herzen. Das trifft alles nicht auf mich zu. Vielleicht trifft eins oder mehres auf dich zu, aber ich möchte ein Bild mitgeben. Und zwar steht das in Lukas. Wir sind wieder in der Situation, Jesus war mittlerweile angekommen an dem Hügel, wo das Kreuz aufgestellt wurde. Er musste sein Kreuz selbst aus dieser Stadt tragen und er konnte hinterher nicht mehr. Man hatte ihm jemanden zur Seite gestellt, einen kräftigeren Mann, der das Kreuz tragen konnte. Er hat die ganze Nacht viel Spott erlitten, er wurde geschlagen. Er hatte, glaube ich, schon länger nichts mehr getrunken und gegessen. Und dann kurz bevor er ans Kreuz ging, stand da, und dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war, zu trinken. Aber als er davon gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Und das war kurz vor der Kreuzigung. Ich glaube, der Durst war da. Und Jesus hat all das in seinem Leben erlebt mit den ganz kleinen Auszügen, die wir gerade hier oder die ich gerade mal so vorgestellt habe. Er hat das Gemeine, das Fiese, das Bittere, die Enttäuschungen, er hat das alles geschmeckt in seinem Leben. Und hier wird ihm das auch noch angeboten, ich finde dieses Bild so gut, er hat es getestet, aber er hat es nicht runtergeschluckt. Er hat es von sich gestoßen und hat nicht zugelassen, dass das in seinem Körper Raum einnimmt. Die Bedeutung dafür wird jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, was das, der Sinn an diesem Getränk war. Aber er hat eine bewusste Entscheidung getroffen und hat gesagt, dieses Bittere, was in meinem Leben passiert ist, diese Enttäuschungen, und das finde ich eben als Bild, er hat es geschmeckt, er hat es gespürt, er hat es durchlebt, aber er hat es nicht runtergeschluckt. Das ist eine erste Seite. Und das zweite ist, als Jesus dann am Kreuz hing, hatte man ihm ein Gefäß, da stand auch ein Gefäß neben, und dann voll mit Essig, und sie tränkten einen Schwamm in den Mund, einen Schwamm in den Essig, legten ihm nun einen Hysop. Es ist also ein Strauch oder eine Pflanze, die hat auch spannende Bedeutungen, und hielten es ihm an den Mund. Dieses Getränk hat er genommen. Und das fand ich jetzt faszinierend. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt, also den Kopf, ist ein etwas älterer Text, und übergab den Geist. Er sagte, es ist vollbracht. Die Aufgabe ist erfüllt. Und ich habe herausgefunden beim Vorbereiten, das Wort, was da im Urtext, im Grundtext steht, ist das gleiche Wort, was man auch später auf Formularen fanden, die von der Steuerbehörde ausgestellt wurden. Und zwar stand da drauf, das ist ein Wort für vollständig bezahlt. Das gleiche Wort, was da im Urtext steht, wurde auf anderen Papieren gefunden. Es ist vollbracht, der Auftrag ist erledigt, es ist komplett bezahlt. Und eine andere Übersetzung, da heißt es, und er gab sein Leben, das fand ich super, in die Hände von Jesus zurück, den Geist übergeben, sein Leben in die Hände von Gott, des Vaters zurückzugeben. Das eine ist die menschliche Komponente, er hat sich entschieden, etwas nicht zuzulassen. Und das andere, finde ich, ist so die göttliche Komponente. Jesus trifft hier wieder eine Entscheidung. Das Leben ist nicht aus ihm herausgeflossen, wie oft beim Kreuzigung der Fall ist, sondern er traf wieder eine Entscheidung. Er traf die Entscheidung, sein Leben komplett an den Vater zurückzuübergeben. Wieder ein aktiver Schritt. Und ich finde das Bild super, zu sagen, ich entscheide mich, mein Leben dem Vater zurückzugeben, weil alles bezahlt ist, weil alles geregelt ist. Das Herz mit meinem Stacheldraht drumherum, das gebe ich zurück. Das Herz, was vielleicht einen Stich drin hat, ich gebe es zurück. Das Herz, was gebrochen ist, ich gebe es zurück. Und das Herz, was beschmutzt ist, ich gebe es zurück. Jesus lebte völlig in der Identität seines Vaters und dadurch konnte er das so machen und er macht uns das vor. Und dieses Bild möchte ich gerne, dass wir das verstehen. Und ganz zum Ende vier praktische Beispiele, weil es ist nämlich alles nicht so einfach, wie man das von hier oben mal eben erklären kann. Und zwar Tipp 1, sprich dich vor Jesus und deinen Freunden aus. Da gibt es eine Stelle zu, am Kreuz, Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat er laut ausgesprochen, hätte sie auch es leise machen können. Wir kennen das, wenn wir schon mal irgendwo essen gehen, dann murmeln wir uns vielleicht so ein leises Gebet vor uns hin, weil wir uns vielleicht schämen, wenn wir im Restaurant sind, aber den Druck haben, wir müssten ja noch ein Gebet sprechen. Und er hätte auch ganz leise am Kreuz das sagen können, aber er sprach es laut aus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in der Bibel gibt es eine andere Stelle, da heißt es, bekennt eure Sünden einander, auf dass ihr heil werdet. Und ich habe das in der Vergangenheit ein paar Mal erlebt, bei mir selbst und auch jemand mit mir. Und ich muss einfach sagen, das ist ein völlig neuer Aspekt und ich glaube, dass das ein Weg ist, der uns helfen kann. Und zwar zwei Beispiele. Das eine ist, vor längerer Zeit, da kam jemand auf einen Mitältesten um mich zu und sagte, hey, ich möchte mal mit euch sprechen, mit euch beten. Und wir haben uns hingesetzt und es ging um Schmerz, um Verletzungen und trotzdem hat derjenige auf einmal Dinge uns erzählt, wo er Schuld auf sich geladen hat. Und ich war sehr irritiert darüber. Und wir haben hinterher eine sehr intensive Zeit zusammen gehabt, es einfach auch vor Gott zu bringen. Und ich kriegte hinterher die Rückmeldung, hey, das war einfach gut, das auszusprechen. Und das kann, muss ja nicht eine Bühne sein, ne? Das kann eine kleine Gruppe sein, eine ganz enge Person, mit der man zusammen ist. Und bei mir ist das schon mal so, wenn ich auf einem Treffen bin, mit Menschen, die hauptberuflich für eine Gemeinde arbeiten, sei es jetzt Gemeindereferenten, Gemeindeleiter, Pastoren, was auch immer, dann hat man hat so, das Herz ist so ein bisschen gleich, auch mit gleichen Herausforderungen beladen. Und es ist total gut, einfach mal zu sagen, hey, da habe ich versagt, da habe ich einen Fehler gemacht, da bin ich verletzt, da habe ich andere verletzt. Und auf einmal merkt man wieder, okay, man rückt sich auch selbst irgendwie wieder richtig. Und wenn man dann in der Gemeinschaft ist und sagt, okay, wir bringen das jetzt vor Gott. Und ich weiß eben eine Situation, wo wir mit 3 Mann zusammen waren. Und das war auch sehr intensiv, wo wir einfach, okay, jetzt dein Thema. Und du gehst geheilt aus dieser Situation oder gestärkt und wieder etwas aufrecht heraus. Weil fallen können wir alle, umfallen. Aber wir müssen ja nicht liegen bleiben. Und das ist einfach so ein praktischer Hinweis. Sprich dich vor Jesus und deinen Freunden aus. Und ganz für dich persönlich hat mir sehr geholfen, sich regelmäßig hinzusetzen. Ich habe mir so ein Buch gekauft und schreibe mir 4 Punkte auf. Ich fange an mit, Anbetung, Lobpreis ein paar Minuten. Was begeistert mich an Gott? Der zweite Punkt ist Bekenntnis. Wir sagen ja immer so schön, ja, wir sind Sünder und das läuft alles nicht und das läuft alles nicht. Aber mal aufzuschreiben, was gestern und vorgestern wirklich schiefgelaufen ist, wo ich meinen Kindern, meiner Frau oder irgendeinem Menschen, mit dem ich unterwegs war, den verletzt habe oder er mich verletzt hat. Und dann noch Dank, wofür bin ich dankbar und wofür möchte ich bitten. Das sind ein paar Minuten am Tag, die so wertvoll sind, weil du einfach eine völlig neue Ausrichtung bekommst. Zweiter Punkt, lass deine Enttäuschung los. Enttäuschungen sind was Emotionales, auch für einen Westfalen, für einen Schwelmer. Das ist also nichts Sachliches, das ist auch nichts Neutrales. Eine emotionale Verletzung oder eine Enttäuschung ist was Emotionales. Und egal, ob ich jetzt etwas gemacht habe und jemanden verletzt oder enttäuscht habe oder andersrum, aber die Frage ist, wie kann ich damit weitergehen? Und bei Jesus war das so, als er am Kreuz hing und tot war, hat man so eine Lanze genommen und ihm in die Seite gestochen. Und da kam Blut und Wasser raus. Und es ist ganz interessant, mal zu recherchieren, was gibt es für Gründe für Blut und Wasser. Da gibt es verschiedene Erklärungen für. Was immer wieder vorkommt, ist, dass eine Sache damit zu tun hat, dass eben das Herz vorher an einen emotionalen Rand kommt, was, wenn man sich da genau mit beschäftigt, wie es Jesus gegangen ist, was er durchgemacht hat und er wusste, die ganze Schuld des Einzelnen und der Welt liegt auf mir. Alles, was er vorher im Leben hat und dazu diese extreme Liebe, das kann dazu führen, dass dein Herz emotional explodiert. Und ich habe dazu ein Video gefunden, wo jemand eine kurze Erklärung, einen Bericht gibt, wie es darum geht, Enttäuschungen loszulassen.
Schon früh musste ich lernen, mit Verlusten umgehen zu können. Denn als ich 16 war, ist mein Vater plötzlich verstorben. Aufgrund dessen hat sich mit der Zeit verschiedene Dinge ereignet. Zum Beispiel, dass ich Verlustängste oder Abhängigkeitsgefühle von Männern hatte. Ebenfalls bin ich in die Fitnesssucht gelandet. Ich habe gemerkt, dass es irgendwie nicht mehr so weitergehen kann. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass nur Jesus dieses Loch heilen kann, und ich habe ihn in jeden Bereich meines Lebens eingelassen. Und er hat mich wieder ganz gemacht. Er hat mir eine neue Identität geschenkt und neue Werte. Mit diesen Werten und dieser Identität wollte ich eine Beziehung aufbauen zu jemandem, und ich habe gedacht, dass er die gleichen Werte hätte. Mit der Zeit hat sich dann herausgestellt, dass das eigentlich gar nicht Realität war, und ich mehrfach mit mehreren Frauen betrogen worden bin. Meine ganze Welt ist zusammengebrochen in einem Moment, und ich befand mich sozusagen in meiner eigenen Luftblase, die einfach überschwemmt worden war mit Schmerzen, Enttäuschungen und einfach Hoffnungslosigkeit. Ich habe eigentlich gar nichts mehr gespürt, und ich habe für eine sehr lange Zeit eigentlich nur noch geheult, und das irgendwann merkte ich kann nicht mehr so weiter, ich kann meinen Alltag nicht mehr so bewältigen. Und ich habe gemerkt, etwas muss sich ändern. Ich bin zu Jesus gegangen, ich bin zu einer Seelsorgerin gegangen, habe mich dazu entschieden, das aufzuarbeiten wollen. Und ich habe Jesus gebetet darum, dass er mich wirklich heilen mag. Ich habe diesen Vers gelesen, in dem steht, er heilt die zerbrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden. Und ich dachte, ja, okay, aber du weißt nicht, wie schlimm das eigentlich ist. Und dann hat mir Jesus gesagt, doch, ich weiß, wie schlimm das ist. Ich bin selber hier durchgegangen. Ich habe diesen Schmerz auf mich genommen. Und wenn ich die Augen schließe, sehe ich diese Hände, die durchbohrt worden waren. Und dass es ein tiefes Mitleid war, dass es nicht irgendwie so menschlich war, so, ja, ist halt doof und so, sondern ich fühle mit dir mit. Und irgendwie hat mir das wirklich geholfen, stückweise immer mehr Heilung reinzulassen, aber auch loszulassen, eben an diesen Enttäuschungen. Und ich habe auch gemerkt, wie ich irgendwie immer wieder den Blick auf ihn richten musste und nicht auf diese Enttäuschungen, sonst sank ich wie Petrus auf dem Wasser. Es ist ein langer Prozess, aber es ist möglich und Gott heilt immer wieder und heilt immer noch.
Mich hat es berührt, weil diese Enttäuschungen oft nicht weit weg sind. Die sind in dem direkten Umfeld. Direkt mit Menschen, wo wir mit zu tun haben. Ein Petrus, ein Judas. Und du kannst jetzt in deinem Leben jemanden einsetzen, der dir gerade dazu einfällt. Es sind oft Menschen, die wir zu Diamanten entdeckt haben und die dann in Situationen kommen, wo ein Messer im Herz steckt oder mein Herz bricht. Darum ist es so wichtig, wie das gerade diese Dame beschrieben hat, so eng dran zu bleiben, so eng an Jesus dran zu bleiben und es immer wieder Gott neu zu übergeben. Und somit ist der letzte Punkt, bitte Jesus, dein Herz zu heilen. Wir sprechen hier nicht über eine tolle Persönlichkeit, einen coolen Prophet, der früher unterwegs war, sondern wir sprechen mit jemandem, der auch heute noch wirkt, der Kraft selber hat und die Kraft in uns Menschen freisetzt, dir Menschen zur Verfügung stellt, wo zwei oder drei in deinem Umfeld sind, ist Jesus immer noch aktiv heutzutage. Und wo Menschen zusammenkommen und wo wir füreinander einstehen, glaube ich, kann eben diese Heilung vom Herzen immer wieder neu geschehen. Auch wenn es nur eine kleine Verletzung ist, immer wieder neu ran, dass es erst gar nicht zu so einer tiefen Geschichte kommt. Und mein Gebet ist für mich immer wieder und ich wünsche es auch für uns, dass wir sagen, hey, wo wir Undankbarkeit erfahren haben, ich lasse das nicht zu, dass es mein Herz zu stark belastet oder umrandet. Und da, wo ich verletzt bin mit einem Stich, ich nehme das Messer wieder raus und bitte einfach Jesus, dass er mir hilft. Es wird eine kleine Narbe bleiben, aber das gemeinsam mit ihm zu machen. Und wo mein Herz gebrochen ist, bitte ich Jesus, dass er das wieder heilt. Ganz so einfach ist das nicht in echt, aber es geht. Es bleibt vielleicht eine kleine Wunde, eine Narbe über. Aber Jesus möchte, dass wir unser Herzen ihm geben und damit er es wieder heilen kann. Und da, wo dein Herz mit Dreck beschmutzt ist, wo du vielleicht ausgelacht bist oder nicht ernst genommen wurdest, weil du an Jesus glaubst, das kann er den Dreck, und das tut er auch, runterwischen und wieder sauber machen. Und das ist eigentlich so dieses Bild, was ich mitbringen möchte, dass wir uns immer wieder in unseren Beziehungen, in unseren Situationen auf diesen Jesus ausrichten und Menschen in unserem Umfeld damit einbinden. Einander, füreinander da zu sein und füreinander offen zu sein. Damit wir nicht diese Bitterkeit in uns aufkommt, sondern ich versuche, wie in dem Bild, das nicht runterzuschlucken und auf der anderen Seite es Gott wieder zurückzugeben und in diese Hände zurückzugeben. Bei der Vorbereitung habe ich ein paar Zitate gefunden und damit bin ich auch beim letzten Punkt, nämlich und liebe trotzdem weiter, auch wenn das mit deinem Herzen passiert ist. Und ich weiß nicht, wer kennt von euch Mutter Teresa? Ich habe gerade schon mal gehört, glaube ich. Die ist ja ein ganz guter Zitatenlieferant, habe ich so herausgefunden. Ihr könnt schon mal hochkommen, bitte. Und zwar, ich lese sie mal vor. Wo habe ich sie hier? Die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen. liebe sie trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden sie dir egoistische Motive und Hintergedanken vorwerfen. Tue trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, das du tust, wird morgen schon vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem offen und ehrlich. Wenn du in jahrelanger Arbeit, was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, kann über Nacht zerstört werden. Eine Firma, eine Ehe, eine Gemeinde, eine Beziehung, was auch immer. Baue trotzdem. Und deine Hilfe wird wirklich gebraucht. Aber die Leute greifen dich vielleicht an, wenn du ihnen hilfst. Hilf trotzdem. Und das Letzte, gib der Welt dein Bestes und sie schlagen dir vielleicht die Zähne aus. Gib der Welt trotzdem dein Bestes. Und mit diesem, ich sag mal, vielleicht deprimierenden Zitat möchte ich eigentlich enden. Denn Leben ist verletzend, ich bin verletzend, ihr seid verletzend. Menschen werden an dir schuldig, wir werden an anderen Menschen schuldig. Aber wenn mein Herr und Meister uns vormacht, wie wir damit umgehen können, haben wir die beste Möglichkeit, davon zu lernen und das in unser persönliches Leben anzubringen. Es ist vollbracht, wie wir das am Anfang und auch vorhin gehört haben. Und eigentlich ist das die Botschaft von Ostern. Was tot war, wird lebendig und was kaputt war, wird ganz gemacht. Und was unmöglich ist, ist für Gott möglich. Genau, fangt ihr schon mal langsam an. Und ich möchte euch bitten, zum Ende jetzt, vielleicht mal kurz die Augen zu schließen und mal so die letzten Wochen, Monate deines Lebens einfach mal Revue passieren zu lassen. Wir haben alle Situationen in unserem Leben, die uns schmerzen, die bitter sind und die unfair sind. Und ich stelle dir einfach mal die Frage, wo hast du zuletzt dein Herz mit einem Stacheldraht zugemacht? Wo hast du vielleicht ein Messer drin? Wo ist dein Herz gespalten oder beschmutzt? Und ich danke Jesus, dass er in dir und in uns, in mir eben diesen Diamanten sieht, den wir manchmal nicht so sehen. Und ich möchte dich fragen, welches Herz hältst du jetzt Jesus hin? Vielleicht ist es eins von denen, die ich gerade vorgestellt habe. Denk einfach mal drüber nach. Vielleicht gibt es ja auch noch ein weiteres Herz, das habe ich jetzt nicht gehabt, das ist das enttäuschte Herz, von Gott enttäuscht. Vielleicht hast du einen Wunsch, der sich nicht erfüllt hat, oder du hast irgendwie den Eindruck, Gott hat zu dir gesprochen und das hat sich nicht erfüllt. Denk vielleicht darüber nach. Ein zweifelndes Herz. Vielleicht bist du enttäuscht von deinem Ehepartner, viele Versprechen, wenig Substanz, oder von deiner Gemeinde. Du hast dich über Jahre eingebracht, investiert und fühlst dich eher auf dem Abstellgleis. Umfallen, schuldig werden, enttäuscht, ist alles passiert. Aber eben liegen bleiben ist nicht gut. Und dazu brauchen wir einfach Jesuskraft. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns von diesen Verletzungen löst, dass du uns aufrichtest, dass du uns wieder neuen Mut zusprichst, dass wir Menschen in unserem Umkreis haben, wo wir auch einfach mal offen mit drüber reden können. Das ist nicht immer einfach, aber ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass du uns wieder aufrichtest. Du hast auf diesem Hügel damals unsere Schuld bezahlt, an diesem Kreuz, wo du gerufen hast, vollständig bezahlt. Und du hast uns vorgemacht, wie du alles deinem Vater zurückgegeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir das von dir lernen können in unserem Leben. Dass wir das, was uns niederlegt, enttäuscht, dass wir es immer wieder zu dir geben können. Und wir möchten jetzt gleich von diesem Brot nehmen, von dem Traubensaft trinken, weil du damals gesagt hast, hey, wenn ihr zusammen seid, macht das, erinnert euch an mich. Und es war sogar die Nacht, in der du verraten wurdest. Und wir können wirklich befreit zu dir kommen, mit unseren leeren Händen, mit unserem angeschlagenen Denken oder Herzen es zu dir bringen. darum bitte ich dich jetzt. Und ich danke dir dafür, dass du das für uns getan hast. Und wer möchte, sagt Amen.